NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Das sind unsere Themen. Ägypten, Präsident und Regierung vor dem Scheitern, dazu auch der Kommentar. Edward Snowden, ein Ex-Spion ohne Asylland. Russische Agenten, hohe Haftstrafen in Stuttgart. Ungarn, EU-Parlament mahnt Rückkehr zur Demokratie an. Energiewende, Deutschland will Frankreich helfen. NSU-Prozess, weiter Rätsel um Beate Zschäpe. Automobilindustrie, Weltmarkt gleicht europäischen Absatzrückgang aus und Sabine Lisicki erreicht in Wimbledon das Halbfinale. Im Studio Ferdinand Klien. Ägypten steht knapp 2,5 Jahre nach dem Sturz des Regimes von Langzeitpräsident Hosni Mubarak vor einem neuen Umbruch. Der Militärrat hat dem jetzigen Präsidenten Morsi ein Ultimatum gestellt, das morgen Nachmittag ausläuft. Millionen Einwohner haben gegen den Kurs der neuen demokratischen gewählten Regierung der Muslimbrüder protestiert. Nun fahren schon die ersten Panzer auf.
Beim privaten ägyptischen TV-Sender Kairo und das Volk tickt in der linken oberen Ecke des Bildschirms eine digitale Uhr. Rückwärts, unaufhaltsam Richtung des vom ägyptischen Militär für morgen 17 Uhr gestellten Ultimatums. Am Nachmittag beschleunigte sich virtuell diese tickende Uhr. Nachdem bereits Ägyptens Außenminister Kamal Amr und mehrere andere Minister ihren Rücktritt eingereicht hatten, legten die Sprecher von Präsident und Regierung Ehab Fahmy und Alaa al-Hadidi ihre Ämter nieder. Bei einer Kabinettssitzung gestern sollen angeblich von vormals 30 Ministern nur 5 anwesend gewesen sein. Das Machtzentrum des islamischen Präsidenten Mursi, so scheint es, erodiert mehr und mehr. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann der Staatschef selbst seinen Rücktritt erklärt, meint Khaled Daoud, einer der Sprecher der oppositionellen Rettungsfront. Ich habe keinen Zweifel, das Spiel ist aus. Morsi hat am vergangenen Sonntag quasi vom Volk selbst die Quittung bekommen, als es auf die Straße gegangen ist und ihn unverzüglich zum Rücktritt aufgefordert hat. Ich denke, das gestrige Ultimatum des Militärs hat mit dazu beigetragen, dass der Rücktrittsprozess beschleunigt wurde. Wir sind zufrieden, dass die Armee klar gemacht hat, dass sie weder das Land regieren noch in den politischen Prozess involviert sein will. Bereits am Vormittag hatte ein Berufungsgericht den Druck auf Mursi weiter erhöht. Es verfügte, dass der ehemalige Generalstaatsanwalt Abdelmegid Mahmoud wieder eingesetzt wird. Mahmoud war vom ägyptischen Präsidenten im November entlassen worden. Amtsnachfolger Talat Abdallah, dem nachgesagt wird, den Islamisten nahezustehen, ließ heute erklären, er respektiere so wörtlich alle juristischen Entscheidungen. Es hat den Anschein, dass die Massenproteste mit Millionen von Menschen auf den Straßen des Landes bei vielen politischen und juristischen Entscheidungsträgern Eindruck hinterlassen haben. Unklar ist, was in den kommenden 24 Stunden passiert. Präsident Mursi, der sich am Nachmittag mit Premier Kandil und Verteidigungsminister al-Sisi getroffen hat, will sich dem Druck des vom Militär gestellten Ultimatums offenbar nicht beugen. Auch für die Opposition sind Gespräche mit dem Staatsoberhaupt inzwischen keine Option mehr. Wir haben die große Sorge, so Oppositionssprecher Khaled Daoud, dass es gewalttätige Ausschreitungen gibt, sollten die Islamisten ihre Ankündigungen wahrmachen, für ihren Präsidenten zu kämpfen. Es ist beängstigend, was die Unterstützer Mursis von sich geben. Da ist von Verteidigen des Islam die Rede. Man sei zu Gewalt bereit. Es wird behauptet, dass Christen auf den Straßen gegen Mursi seien. Das ist gefährlich. Ich hoffe, die Muslimbrüder respektieren den Willen des Volkes und denken langfristig. Am Nachmittag kreisten Kampfhubschrauber über Kairo. Sie beobachteten die Bewegungen beider Demonstrationslager in der Millionenmetropole. Die Armee hat unterdessen im Stadtteil Heliopolis in der Nähe des Flughafens Panzer zusammengezogen. Aus Sorge über mögliche gewalttätige Ausschreitungen will Kanada seine Botschaft in Kairo schließen. Die US-Vertretung ist heute bereits den dritten Tag zu.
Peter Steffe berichtete aus Kairo. Scheitert in Ägypten das demokratische Experiment oder ist nur Präsident Mursi am Ende? Hören Sie den Kommentar im Echo des Tages von Hans-Michael Ehl.
Mohammed Morsi ist gescheitert. Mit ihm zumindest vorerst auch die Muslimbruderschaft, der sich zeitlebens verpflichtet gefühlt hat. Sein Machtapparat löst sich auf. Die Großdemonstrationen am Sonntag haben belegt, dass er die Unterstützung vieler Ägypter verloren hat, auch derer, die ihn im vergangenen Jahr ins Amt gewählt haben. Seine Regierung ist handlungsunfähig. Und vor allem das mächtige Militär will die Zukunft des Landes wieder selbst in die Hand nehmen. Die ersten Schritte in eine gute demokratische Zukunft für das Bevölkerungsrecht reichste Land der arabischen Welt, ein Abgleiten ins Chaos. Morsi und die Führung der Muslimbruderschaft tragen sicher einen großen Teil der Verantwortung für das Scheitern des demokratischen Experiments. Sein Versprechen, Präsident aller Ägypter zu sein, hat er gebrochen. Mit allen Mitteln hat er seine Autorität genutzt, die islamistische Ideologie in alle Bereiche der Gesellschaft zu tragen. Aber die Frage muss erlaubt sein, ist Morsi nicht auch Opfer? Opfer zum Beispiel einer Armee, die in Ägypten immer noch ein Staat im Staat ist, mit einem eigenen üppigen Wirtschaftsimperium hochsubventioniert durch Militärhilfe aus den USA, Opfer zum Beispiel eines Justizapparates, der bis in untere Ebenen hinein von alten Leuten des Mubarak-Regimes bestimmt ist, Opfer auch zum Beispiel von Wirtschaftsbossen, die unter allen Umständen verhindern wollen, dass die ägyptische Wirtschaft wieder in Gang kommt, solange ein Islamist Präsident ist. So wunderbar die Bilder der Massendemonstrationen am vergangenen Sonntag auch waren, unter den Demonstranten waren auch viele, die den Sturz Mubaraks 2011 nicht verwunden haben, die mit der Revolution alles verloren haben, Job, Prestige, ihre Ikone. Wenn auf dem Tahrirplatz plötzlich Mubarak-Porträts auftauchen, wohlgemerkt Porträts, nicht Karikaturen, wenn Polizisten auf dem Tahrirplatz auf den Schultern getragen werden, macht das nachdenklich. Nur zur Erinnerung, die Demonstrationen vor 2,5 Jahren begannen am Tag der Polizei und richteten sich gegen polizeiliche Willkür und Folter in Polizeistationen. Ein Hollywood-Regisseur hätte es nicht besser machen können. Ein Drehbuch nach dem Motto, wie schafft es die alte Elite, einen demokratisch gewählten Präsidenten loszuwerden, den sie nicht will? Ein solches Drehbuch sehen die vielen Morsi-Unterstützer am Werk, die es ja zweifellos im Land auch noch gibt. Wie auch immer der Plot hinter den vergangenen Tagen aussieht, klar ist, es wird viel Blut fließen in Ägypten in den nächsten Stunden und Tagen. Viele Islamisten werden ihren Präsidenten nicht tatenlos aus dem Amt jagen lassen. Für die, die in den kommenden Tagen in Ägypten politisch Verantwortung übernehmen, wird das neben den großen wirtschaftlichen Herausforderungen eine enorme Bürde sein. Ohne Einbindung der Islamisten, auch radikaler Kräfte, werden nur die Rollen getauscht. Ägypten wird nach Morsi eine zweite Chance haben, es noch einmal mit der Demokratie zu versuchen. Hoffentlich mit mehr Erfolg.
Hans-Michael Ehl kommentiert der Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden will nicht in Russland bleiben und hat in mehreren Ländern einen Asylantrag gestellt. Auch die deutsche Botschaft in Moskau erhielt ein entsprechendes Schreiben. Gleichzeitig wächst die Empörung über die Abhörpraktiken der US-Geheimdienste in Deutschland und Europa. Annika Sipör berichtet aus Berlin.
Ja, er versucht es auch in Deutschland. Edward Snowden, ehemaliger Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes NSA, der enthüllt hat, dass die US-Behörden Millionen von Daten aus Europa, aus Deutschland abgefangen haben sollen. Sein Asylantrag, eingegangen heute Morgen 8.10 Uhr per Fax in der deutschen Botschaft in Moskau, bestätigt Bundesaußenminister Westerwelle.
Wir werden jetzt streng nach Recht und Gesetz mit diesem Antrag umgehen. Ich habe veranlasst, dass dieser Antrag selbstverständlich unverzüglich an die zuständigen deutschen Behörden übergeben wird. Und von dort aus ist jetzt natürlich eine Behandlung nach Recht und Gesetz dieses Antrages vorzunehmen.
Snowdens Antrag schon jetzt relativ aussichtslos, denn nach Angaben der russischen Regierung hält er sich derzeit noch im Transitbereich des Moskauer Flughafens auf. Asyl beantragen, das gehe aber nur, wenn man in dem eigentlichen Land ist, so Bundesinnenminister Friedrich. Es gebe dennoch eine andere Möglichkeit, die das Auswärtige Amt prüfen müsse, eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen.
Ich kann mir das, da es sich um die USA, einem Rechtsstaat handelt, nicht vorstellen, dass man dort aus humanitären Gründen zu einer solchen Aufnahme kommt. Und dann muss man eben weitere rechtliche Gegebenheiten prüfen. Aber dazu ist auch notwendig, dass man natürlich mehr weiß über das, was Herr Snowden gesagt hat, was er gemacht hat, was man ihm vorwerfen kann, ob das, was er sagt, richtig ist oder nicht richtig. Also da ist auch mehr Sachverhaltsaufklärung notwendig als das, was wir bisher wissen.
Mehr Aufklärung, das wünscht sich auch der Bundesaußenminister.
Wir haben allerdings natürlich auch die amerikanische Seite wissen lassen, auch durch ein unmittelbares Telefonat mit dem amerikanischen Botschafter, dass wir sehr dringlich auf eine Aufklärung der Vorwürfe bestehen müssen. Wir können nicht akzeptieren, dass Ausspähen und Ausspionieren unter Partnern stattfindet. Wir sind befreundete Länder.
Die Opposition meint, wenn Snowden nach Deutschland komme, habe er Anspruch auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Und in der Frage, ob amerikanische Geheimdienste massenhaft Daten ausspioniert haben, brauche es mehr Aufklärung. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums von der SPD, Oppermann.
Wir wollen genau wissen, was wusste das Kanzleramt von den Ausspähungen? Welche Kenntnis hatte es? Und hat es möglicherweise Hilfe geleistet, Unterstützung gewährt? Das müssen wir wissen. Wenn Frau Merkel und das Bundeskanzleramt völlig ahnungslos waren und gar nichts wussten, ist das allerdings auch ein katastrophaler Befund für die Qualität unserer Spionageabwehr.
Das Parlamentarische Kontrollgremium ist für die Überwachung der Nachrichtendienste zuständig. Morgen will es versuchen, in einer Sondersitzung die offenen Fragen zu klären.
Spionage der eher konventionellen Art betrieb ein russischstämmiges Ehepaar jahrzehntelang für den Geheimdienst der Sowjetunion bzw. Russlands. Das Stuttgarter Oberlandesgericht hat sie heute zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Doch möglicherweise könnten beide schon bald durch einen Agentenaustausch wieder freikommen. Informationen von Thomas Schilling.
6,5 Jahre Haft für den hauptangeklagten Ehemann, 5,5 Jahre Haft für die Ehefrau. Das Ehepaar, von dem nur seine Tarnnamen Heidrun und Andreas Anschlag bekannt sind, hatte jahrzehntelang unter falscher Identität in Deutschland gelebt. Um an geheime NATO- und EU-Dokumente zu kommen, hatte das Ehepaar in den letzten Jahren vor seiner Enttarnung einen Beamten im niederländischen Außenministerium bestochen. Diese Dokumente sollen unter anderem Informationen über die Osteuropapolitik der EU enthalten haben und deshalb für den russischen Geheimdienst extrem wertvoll gewesen sein, so der Sprecher des Oberlandesgerichts Stuttgart, Stefan Schüler.
Es ist ein Gutachten vom Senat dazu eingeholt worden und der Gutachter hat diese Dokumente als erheblichen Verratsfall bezeichnet. Sie müssen einfach sehen, dass es für einen ausländischen Dienst wichtig ist, ein umfassendes Bild über eine Gesellschaft zu erlangen und dann eben auch solche Dinge sehr wertvoll sind.
Unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen hatte das Ehepaar 20 Jahre lang völlig unerkannt gelebt. Von der Geheimdiensttätigkeit der Eltern wusste offenbar noch nicht einmal die 22-jährige Tochter. Sämtliche Urkunden und Zeugnisse, die den Lebenslauf des Ehepaars belegen sollen, sind gefälscht. Auch dem Stuttgarter Oberlandesgericht blieb die wahre Identität des Agenten-Ehepaars verborgen.
Man hat nur gewisse Vermutungen. Er soll Alexander heißen, sie soll Olga heißen. Vom Nachnamen geht man aus, dass es auch dieser Nachname, der dann herausgefunden wurde, im Prozess eine Tarnidentität gewesen sei.
Ihre geheimen Informationen hat er das Ehepaar unter anderem über verschlüsselte Funkbotschaften an die russische Geheimdienstzentrale geschickt. Außerdem hatten sie USB-Sticks in sogenannten toten Briefkästen deponiert. Diese Erdlöcher in Wäldern, unter anderem im Raum Bonn und in Hessen, sollen von Mitarbeitern des russischen Konsulats geleert worden sein. Auch über die Kommentarfunktion der Internetvideoplattform YouTube hatte das Agentenehepaar mit der russischen Geheimdienstzentrale kommuniziert. In seiner Urteilsbegründung ging das Oberlandesgericht Stuttgart auch auf die aktuelle Diskussion um den Datenklau amerikanischer und britischer Geheimdienste im Internet ein. Die Diskussion zeige, dass die Deutschen mehrheitlich vom Staat erwarten, dass er sie vor Spionage schütze, so die Vorsitzende Richterin. Verteidiger Horst-Dieter Pötschke wies einen Vergleich der beiden Vorfälle zurück. Der Anwalt, der einst Kanzleramtsspion Günter Guillaume verteidigt hatte, bezeichnete seine Mandanten als kleine Fische.
Wenn man den Begriff Skandal verwendet, ist es richtig. Aber nachrichtendienstlich sind es zwei ganz verschiedene Dinge. Der Informationsabgreifung durch NSA und Briten ist auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt als das, was die Anschlags getan haben. Die haben ganz normale, ordentliche, wunderbar geplante nachrichtendienstliche Arbeit geleistet.
Offen ist unterdessen, ob das Ehepaar seine Haftstrafe in Deutschland absitzen muss oder nicht. Laut Oberlandesgericht habe jetzt die Politik die Möglichkeit, im Rahmen eines Agentenaustausches das Ehepaar zurück nach Russland zu schicken.
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán stellte sich heute der Diskussion mit dem Europäischen Parlament in Straßburg. Hält sein Land noch europäische Grundwerte ein oder könnte es vorübergehend sein Stimmrecht verlieren? Das Parlament will in jedem Fall einen flexiblen Überwachungsmechanismus für Grundrechte einführen.
Auf Ungarisch zitierte der portugiesische Berichterstatter Rui Tavares den zweiten Artikel des EU-Vertrages, in dem sich die Mitgliedsländer auf die Wahrung der Menschen- und Bürgerrechte verpflichten. Artikel 7 desselben Vertrages regelt, was passieren soll, wenn sich ein Mitgliedsland nicht mehr daran hält, nämlich der Stimmentzug im Ministerrat. Tavares listet rund 500 Gesetzesänderungen auf, dazu 12 Verfassungsänderungen und die Verabschiedung einer neuen Verfassung, die allesamt fundamentale Rechte betreffen und es Minderheiten in Ungarn immer schwerer machten, Politik mitzugestalten. Wir kommen zu dem bedeutsamen Schluss, dass die Veränderungen in Ungarn systematisch stattfinden, dass sie einer gemeinsamen Richtung folgen und dass diese Richtung sich von Artikel 2 entfernt. Aber geht es nach dem Willen von Rui Tavares, soll das Europäische Parlament der ungarischen Regierung kein Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 7 androhen. Sein Bericht mündet in eine Vielzahl konkreter Handlungsvorschläge an die europäischen Institutionen und die ungarische Regierung. Deren Chef, Viktor Orban, hatte um Teilnahme an der Debatte gebeten und wies den Tavares-Bericht scharf zurück. Dieser Bericht ist zutiefst ungerecht gegen Ungarn und die ungarischen Bürger. Er misst mit zweierlei Maß und erkennt nicht die Arbeit an, mit der die Ungarn ihr Land umgestalten, sagte Viktor Orban und erntete am Ende seiner Rede Applaus mit Pfiffen vermischt. Dem ungarischen Ministerpräsidenten und seiner Regierung ist es in den vergangenen 3 Jahren offenbar gelungen, sowohl die Regierungen Europas als auch das Europäische Parlament zu spalten. Die konservative EVP-Fraktion stellt sich weitgehend hinter ihn. Linke, Grüne und Liberale dagegen lehnen seine Politik zwar ab, sind sich aber über das weitere Vorgehen nicht einig. Rebecca Harms von den Grünen verteidigte den Bericht ihres Fraktionskollegen Rui Tavares auch mit Blick auf die politische Entwicklung in anderen Staaten, etwa Bulgarien.
Was wir versuchen mit dem Tavares-Bericht ist, Instrumente zu schaffen, mit denen unabhängig von politischen Mehrheiten im Europäischen Parlament, in der Europäischen Kommission, im Rat und in den Mitgliedstaaten Grundwerte und Rechte garantiert werden können für alle Bürgerinnen und Bürger in Europa.
Der liberale Alexander Graf Lambsdorff zeigte sich dagegen enttäuscht von den Handlungsempfehlungen.
Wir haben im Parlament mehrfach ein Verfahren nach Artikel 7 verlangt. Dieses findet sich jetzt in dem Bericht nicht wieder. Wir werden Änderungsanträge einbringen, um eben ein Verfahren gegen Ungarn auf den Weg zu bringen. Wir werden absehen, wie die Abstimmung dazu ausgeht.
Lambsdorff will in der Debatte über das weitere Vorgehen am Mittwochmittag auch einen dringenden Appell an die konservativen Abgeordneten der EVP richten.
Kai Laufen berichtete aus Straßburg. Deutschland will auch in Frankreich eine Energiewende unterstützen. Geplant sind Beiträge zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Integration der erneuerbaren Energien in das Stromsystem und zur Entwicklung neuer Strommarktmodelle. Und das, obwohl Paris in Sachen Atomenergie nicht auf Aufstieg setzt. Die erste gemeinsame Energiekonferenz in der französischen Hauptstadt fasst Andreas Teska zusammen.
Der Anspruch ist gewaltig und erreicht weit über die Ressortgrenzen hinaus. Der deutsche Umweltminister Peter Altmaier und seine französische Amtskollegin Delphine Bateau wollen in der Zusammenarbeit beider Länder einen neuen Schwerpunkt setzen. Wir sind beide der Überzeugung, die Energiewende ist der neue Motor der deutsch-französischen Freundschaft und sogar ein neues Gründungsprojekt für den Aufbau Europas. Die Visionen sind das eine, der Alltag das andere. Um den zu organisieren, haben die beiden Minister Anfang des Jahres das deutsch-französische Büro für erneuerbare Energien aus der Taufe gehoben. Am Rande der Konferenz in Paris erhielt es nun einen Beirat, mit dem es nach Angaben von Peter Altmaier in die Lage versetzt wird, die Umweltpolitik beider Länder miteinander zu verzahnen und grenzüberschreitende Projekte auf den Weg zu bringen.
Der deutsch-französische Beirat wird künftig der Kristallisationskern der deutsch-französischen Zusammenarbeit bei der Energiewende. Wir haben dort die Vertreter der privaten Wirtschaft, wir haben die Vertreter der erneuerbaren Energienbranche, wir haben auch die Politik. Und das bedeutet, wir haben zum ersten Mal einen Steuerungskreis, wo wir über alle Fragen der Energiewende sprechen können.
Allerdings setzt der Staat dabei nur den Rahmen. Die Zusammenarbeit selbst sei Sache der Unternehmen. Altmaier räumte deshalb auf Nachfrage ein, dass heute in Paris keine konkreten Beschlüsse gefasst und keine Projekte vorgestellt werden.
Die konkreten Projekte müssen von der Wirtschaft entwickelt werden. Und die werden dann vorgestellt, wenn sie reif sind. Da plädiere ich sehr dafür, dass man sich ausreichend Zeit nimmt, damit die Projekte auf sicherer Basis stehen. Ich bin überzeugt, Sie werden im zweiten Halbjahr eine ganze Reihe von solchen Projekten sehen.
Deutschland und Frankreich verfolgen bei der Energiepolitik durchaus auch gemeinsame Ziele. Beide Länder wollen den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung erhöhen, zunächst auf 50%. Die andere Hälfte aber soll in Frankreich weiterhin von Atomreaktoren geliefert werden, während Deutschland den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen hat. Trotz dieser unvereinbaren Position betonten beide Minister heute die Chancen einer gemeinsamen Energiepolitik. Erfolge bei der Umsetzung der Energiewende könnten zum Vorbild für Europa werden und zugleich in beiden Ländern Arbeitsplätze sichern und Möglichkeiten für den Export hochwertiger Technologien eröffnen. Peter Altmaier hielt seine Rede auf der Konferenz übrigens frei und auf Französisch.
Et nous allons réussir ensemble ou nous n'allons réussir pas du tout.
Seiner Ansicht nach werden Deutschland und Frankreich bei der Energiewende entweder gemeinsam erfolgreich sein oder gar nicht. Gar nicht zufrieden ist übrigens Delphine Bateau. Die erfuhr unmittelbar vor der Konferenz, dass ihr Haushalt im kommenden Jahr um 7% gekürzt werden soll.
C'est vrai que c'est un mauvais budget.
Das ist ein schlechtes Budget. Mit ihrem öffentlichen Aufbegehren sorgte die junge Ministerin für Aufsehen und handelte sich zugleich eine Menge Ärger ein. Erst hat sie der Premierminister zum Rapport bestellt und wenig später wurde sie von Staatspräsident Hollande gefeuert.
In Portugal droht die Regierung an den harten Sparauflagen der Troika zu zerbrechen. Gestern Abend trat Finanzminister Vitor Gaspar zurück, vor einer Stunde Außenminister Paulo Portas. Das Land konnte sein Defizit nicht wie erwartet senken und eine Rekordarbeitslosigkeit von 18% erschüttert die Gesellschaft. Reinhard Spiegelhauer über eine Regierungskoalition, die gerade auseinanderfällt.
Sein Entschluss sei unumstößlich, teilte der Minister der staatlichen portugiesischen Nachrichtenagentur mit. Portas war nicht nur Außenminister, sondern auch Vize-Regierungschef. Außerdem ist er Vorsitzender der rechtskonservativen CDS. Sie ist der kleinere Partner in der liberal-konservativen Koalitionsregierung. Ob der Rücktritt Paulo Portas auch ein Ende dieser Koalition bedeutet, ist zurzeit noch unklar. Sollte es so kommen, hätte Ministerpräsident Passos Coelho im Parlament keine Mehrheit mehr. Der bisherige radikale Konsolidierungskurs Portugals wäre damit in Frage gestellt. Der Außenminister hat sich offenbar zum Rücktritt entschlossen, weil er mit der Wahl für die Nachfolge des gestern zurückgetretenen Finanzministers nicht einverstanden war. Ministerpräsident Coelho hatte eine enge Vertraute des bisherigen Ministers mit der Aufgabe betraut. Nach Einschätzung von Beobachtern, der Versuch, Kontinuität in der Sparpolitik zu demonstrieren. Für den bisherigen Außenminister dagegen eine vertane Chance, die Wirtschafts- und Finanzpolitik neu auszurichten. Der kleinere Koalitionspartner CDS und namentlich auch Außenminister Portas hatten in der Vergangenheit bereits mehrfach koalitionsintern Kritik an radikalen Kürzungen und Steuererhöhungen geübt. Bereits vor der Verabschiedung des Haushaltes für das laufende Jahr hatten Gerüchte von einem bevorstehenden Ende der Koalition die Runde gemacht.
Zurück ins Inland. Beate Zschäpe gehört zu den Hauptverdächtigen der 10 Morde und 2 Sprengstoffanschläge, die das mutmaßliche Mördertrio des NSU begangen haben soll. Im Münchner Verfahren hat sie sich bisher nicht geäußert und wendet sich von den Kameras ab, die zu Beginn eines Prozesstages zugelassen sind. Heute erwartete man von den Aussagen eines Polizeibeamten mehr Erkenntnisse über ihre Person. Holger Schmidt berichtet.
Es war eine zähe Veranstaltung. Der 47-jährige Kriminalhauptmeister André Z. aus Zwickau war zwar der erste Vernehmungsbeamte, der Beate Zschäpe Anfang November 2011 nach dem Brand ihres Wohnhauses in der Zwickauer Frühlingsstraße befragen sollte. Doch der Erkenntnisgewinn durch ihn heute vor dem Oberlandesgericht München war ausgesprochen mühsam. Stückchenweise entlockte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl dem Zeugen seine Aussagen. Der aber formulierte umständlich, berief sich immer wieder auf die Grenzen seiner Aussagegenehmigung und seine fehlende Erinnerung. Dabei ist der Sachverhalt schnell erzählt. Beate Zschäpe verweigerte damals kurz nach ihrer Festnahme die Aussage. Dies wurde auch dokumentiert. Danach begab man sich in einen Nachbarraum des Polizeireviers und plauderte rund eine halbe Stunde, bis Zschäpe in eine Zelle gebracht wurde. Über dieses Gespräch schrieb der Polizist später einen Vermerk. Zschäpe sei ein Oma-Kind, die beiden Toten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos seien ihre Familie gewesen, das Leben im Untergrund habe sie angestrengt. Vor Gericht ergänzte der sächsische Kriminalbeamte dann heute noch einen interessanten Satz. Schäpe habe gesagt, ihre mutmaßlichen Komplizen Bönhardt und Mundlos seien aus gutem Hause gewesen, weshalb sie sich deren Wandlung nicht erklären könne. Auch wenn dieser Satz wie für die Verteidigung geschrieben schien, widersprachen die Anwälte von Beate Schäpe heute insgesamt der Zeugenaussage. Schäpe habe klargemacht, dass sie keine Angaben machen wolle, doch die Beamten hätten das unterlaufen. Zudem sei interessant, dass bei dem Gespräch auch eine Polizistin aus Baden-Württemberg zugegen war, Schäpe wohl aber nicht gesagt wurde, dass auch der Tatvorwurf des Polizistenmordes von Heilbronn im Raum stehe. Am Nachmittag wurde ein Kriminalhauptkommissar des Bundeskriminalamts als Zeuge gehört. Frank L. brachte Beate Schäpe von Zwickau zum Ermittlungsrichter nach Karlsruhe und besuchte sie einige Tage später nochmal in der Justizvollzugsanstalt Köln. Er schilderte wesentlich wortgewandter und offener als sein Kollege die Situation. Schäpe habe sich als Faktenmensch bezeichnet und war sehr an seiner Einschätzung der Lage interessiert. Doch seinem Rat, auszusagen, sei sie nicht gefolgt. Genau habe er beobachten können, dass Schäpe beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs sehr konzentriert gewesen sei und auch, als das Gespräch auf den Tod ihrer Freunde kam, keine Emotionen gezeigt habe.
In Deutschland wie in ganz Westeuropa können die Autobauer immer weniger Neuwagen verkaufen. Doch viele Hersteller kompensieren den Absatzeinbruch durch Mehrverkäufe in den USA und China. Die deutschen Produzenten legten heute in Berlin ihre Halbjahresbilanz vor. Carsten Zumack war dabei.
Die Staatsschuldenkrise lässt die Europäer beim Autokauf zunehmend sparen. Vor allem in Italien, Spanien und Frankreich werden inzwischen deutlich weniger Neuwagen verkauft als noch vor 6 Jahren. So hat sich der italienische Pkw-Markt nahezu halbiert. Und auch Deutschland kann sich trotz seiner robusten Konjunktur von dieser Entwicklung nicht abkoppeln. Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Matthias Wissmann, sieht dafür vor allem psychologische Ursachen.
Man darf nie vergessen, das Auto ist im Leben jedes Bürgers eine der größten möglichen Anschaffungen. Und die tätigt man dann, wenn man Vertrauen hat, dass sich die weitere Entwicklung in Europa stabilisiert.
Dieses Vertrauen scheint im Moment zu fehlen. Für das laufende Jahr rechnet der Branchenverband VDA in Westeuropa mit einem Absatzrückgang von 5%. Eine echte Trendwende sei derzeit nicht erkennbar, sagt Wissmann mit Blick auf die aktuellen Statistiken. So ist in Deutschland die Zahl der Pkw-Neuzulassungen zwischen Januar und Juni um mehr als 8% gesunken. Darunter würden insbesondere die Zulieferer leiden. Eine Markterholung, so Verbandspräsident Wissmann, könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Er flüchtet sich aber in Zweckoptimismus.
Wir glauben, dass sich mittelfristig dort ein erheblicher Nachholbedarf aufbauen wird, einfach weil die Erneuerung der Flotten nicht im notwendigen Umfang stattfindet. Denn die rund 3 Millionen Neuwagenkäufer, die heute fehlen, sind nicht etwa alle auf den öffentlichen Nahverkehr umgestiegen oder nutzen nur noch das Carsharing. Die meisten werden, wenn sie wirtschaftlich dazu in der Lage sind und wenn sie das Vertrauen haben, weil die Staatsschuldenkrise dann hoffentlich überwunden ist, wieder den Neuwagenkauf tätigen.
Das Durchschnittsalter der Autos auf deutschen Straßen liegt inzwischen bei 8,7 Jahren, ein neuer Höchststand, so Wissmann. Bis die Verbraucher hierzulande wieder ins Autohaus gehen, müssen die Konzerne ihre Einbußen anderenorts kompensieren. Das gelingt derzeit vor allem in den USA sehr gut. Dort verdienen die deutschen Autobauer immer mehr. Etwas anders sieht es im Boommarkt der vergangenen Jahre in China aus.
Der Pkw-Export nach China ging in den ersten 5 Monaten um 36% zurück. Im Gegenzug erhöhte sich die Produktion vor Ort um eine größere Zahl. Das liegt einfach darin, dass unsere Unternehmen immer stärker vor Ort fertigen, was aber durchaus einschließt, dass viele Komponenten, Motoren, Getriebeteile immer noch aus Deutschland kommen.
Deshalb, so VDA-Präsident Wissmann, wirke sich die Internationalisierung positiv auf den Autostandort Deutschland aus. Seit 2011 nimmt die Zahl der Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie wieder zu.
25 Jahre nachdem Steffi Graf im All England Club ihren ersten Triumph gefeiert hat, liefert Sabine Lisicki auf dem Rasen vom Wimbledon Bilder zum Träumen. Nach dem Sensationssieg gegen Serena Williams bezwang sie Kaya Kanepi und zieht ins Halbfinale ein. Thomas Perlebach.
Sabine Lisicki hat eine sehr, sehr schwere Aufgabe souverän gelöst. Keine 24 Stunden nach ihrem Überraschungscoup gegen Serena Williams gewann sie auch gegen Kaya Kanepi, besiegte die Estin sicher in 2 Sätzen. Ein Erfolg, der nicht hoch genug einzuschätzen ist, da Lisicki diesmal als Favoritin und nicht als Außenseiterin ins Match ging.
Gegen Serena Williams zu gewinnen war unglaublich, ein unglaublich tolles Gefühl. Und das zu gewinnen war echt toll. Und wieder rauszukommen und das gleiche Niveau abzubringen, ist nicht immer leicht, aber ich freue mich, wie ich es heute gemeistert habe.
Und mit dem Wissen, hier im Prinzip jede Partie gewinnen zu können, sollte sie auch selbstbewusst in das Halbfinale gehen. Ihre Gegnerin dort wird die Vorjahresfinalistin Agnieszka Radwańska sein. Die Polin konnte sich in 3 hart umkämpften Sätzen gegen die Chinesin Nali durchsetzen.
Das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.